Der Konvertit ist verschwunden. Das umherziehende Volk ist unbändig vergnügungssüchtig und die überdimensionierten Statuen des Stadtgründers sind schlecht. Der Markgraf stapft wütend durch die Stadt und verflucht den Tag ihrer Gründung. Hätte er seine Residenzia nur mit Treibhäusern umgeben, würde jetzt Vogelgezwitscher und Hummelbrummeln zu hören sein und nicht das Gekreische des aufgedrehten Pöbels wie zu seiner Zeit an Markttagen und bei Hinrichtungen. Diejenigen, die seinen Weg kreuzen und der Erfahrung des zentrierten Hiebes zuteil werden, fragen sich verwundert nach dessen Verursacher, der in der Menge mit weit ausholendem Schritt verschwindet. Zu den Flussauen geht er, wo das geliebte Schwarzgetier ein Reservat hinter Zäunen gefunden hat. Nur, es will sich nicht zeigen. Selbst die Bache mit den Frischlingen im Schlepp will nicht aus dem Dickicht heraus. Er geht weiter, um zum Fluss zu gelangen, wo der Blick schweifen kann und ein frisches Lüftchen die aufgekommene Melancholie zu vertreiben vermag. Doch was ist das für ein seltsames Bauwerk in der Landschaft? Neugierig geworden, poltert er durch die Tür und überrascht den Techniker, der vor den flimmernden Bildschirmen am Steuerpult fast eingenickt wäre. Die Straßenbahnen sind überfüllt. Beim Individualverkehr geht gar nichts mehr. Die Massen aus dem Umland drängen hinein und die Innenstadtbewohner wollen aus der Glitzerstadt hinaus. Er und sie sind ineinander verliebt und dann macht es nichts, wenn's zu Fuß länger dauert. Außerdem gibt es auf dem Tumpberg einen fantastischen Sonnenuntergang und eine wunderbare Aussicht auf die Stadt, wenn nicht gerade Smog über Marxruh liegt. Dafür sind die Farben am Firmament schöner. Er und sie, eng umschlungen an der Brüstung, und der Sonnenuntergang gibt sich alle Mühe. Doch die beiden kleben aneinander und bemerken den offenen Landauer.
Landauer. Komfortable Kutsche mit aufklappbarem Verdeck, angeblich nach der Stadt Landau in der Pfalz benannt.
Den offenen Landauer mit den rassigen Andalusiern.
Andalusier. Spanisches Pferd während des Barock als Reit- und Zugpferd beliebt.
Mit den rassigen Andalusiern im Einhorn.
Einhorn. Anspannung, bei der vor zwei Zugpferden ein drittes Tier vorne mittig steht.
Im Einhorn erst, als das Paar, Kriegsmarksgräfin und Konvertit, in der Kutsche eine Einladung aussprechen und der Livrierte mit dem roten Zinken das Bänkchen unter den Einstieg stellt. Mittlerweile sind sie schon mehrfach am Bahnhofshalt vorübergerollt. Der Chefingenieur kann den Zug nicht zum Halten bringen. Das Steuerpanel reagiert nicht und das Bankett wartet. Das oxtomanische Paar hat es nicht mehr eilig. Sie haben es sich in einer der hinteren Reihen bequem gemacht und den ersten Reiseproviant mit Bedacht durchgekaut. Und wenn die Bahn am Halt vorüberrollt, wo der alte Chefingenieur in seinem Dienstkittelchen steht, winken sie freundlich zurück. Die Stadt liegt über ihnen. In der unberührten unterirdischen Welt fühlen sie sich geborgen.
»Ah, Mammat, Mammat, großer Versteller, bist nun nicht mehr Mahound, du«, dichten sie ein neues Lied.
Vor den Monitoren sitzen Techniker und Marxgraf. Der Techniker hat dem Marxgrafen von der zentralen Stromflusssicherungsanlage erzählt, die Überwachungsfunktionen der Apparaturen erklärt, den süßen Tee aus der Thermoskanne angeboten, den der Marxgraf mit dem Prädikat »Der ist ja wie bei meinen Kassocken« ausgezeichnet hat. Es ist gemütlich geworden und der Techniker erzählt über die oxtomanische Heimat in den verlassenen Bergen.
»Da wäre ich befriedigt gewesen mit solchen, wie ihr einer seid«, bemerkt der Graf anerkennend. »Bei mir haben Halunken und Beutelschneider sich neben der Residenzia angesiedelt. Die Tumpbacher waren erst gekommen, sintemal ich deren Forderung nach Privilegien nachgab.«
Indes. Der Fürst reibt sich freudig die Hände, Das Holz für ihre Häuser aus meiner Domain war noch ordentlich feucht gewesen. Aber mit den Abgaben nach der Freifrist haben die Vögte ihnen ordentlich die Ficke.
Ficke. Fach, Säcklein, Hosentasche zur Geldaufbewahrung.
Die Ficke geschröpft. Mais oui, nur Peinigung vertreibt die Renitenz. Doch genug von meiner Sache. Hört, was mich die ganze Zeit euch zu fragen drängt, was ist das für ein leuchtendes Ding, was dorten herausragt? Ein Nothebel, meint der Techniker und inhaliert genüsslich den Rauch einer Orientzigarette, mit dem die Stromzufuhr zu der Stadt unterbrochen werden kann, wenn die Computer nicht mehr steuern oder ein Notfall ist. Dann zeigt mir, wie solch Ungemach sich abwenden lässt. Indem der Hebel vielleicht so heruntergedrückt wird, will der Marxgraf wissen. Da wäre ich befriedigt gewesen mit solchen, wie ihr einer seid, bemerkt der Graf anerkennend. Bei mir haben Halunken und Beutelschneider sich neben der Residenz ja angesiedelt. Die Tumpbacher waren erst gekommen, sintemal ich deren Forderung nach Privilegien nachgab. Indes, der Fürst reibt sich freudig die Hände, das Holz für ihre Häuser aus meiner Domain war noch ordentlich feucht gewesen. Aber mit den Abgaben nach der Freifrist haben die Vögte ihnen ordentlich die Ficke.
Ficke. Fach, Säcklein, Hosentasche zur Geldaufbewahrung.
Ordentlich die Ficke geschröpft. Mary, nur Peinigung vertreibt die Renitenz. Doch genug von meiner Sache. Hört, was mich die ganze Zeit euch zu fragen drängt. Was ist das für ein leuchtendes Ding, was dorten herausragt? Ein Nothebel, meint der Techniker und inhaliert genüsslich den Rauch einer Orientzigarette, mit dem die Stromzufuhr zu der Stadt unterbrochen werden kann, wenn die Computer nicht mehr steuern oder ein Notfall ist. Dann zeigt mir, wie solch Ungemach sich abwenden lässt. Indem der Hebel vielleicht so heruntergedrückt wird, will der Marxgraf wissen? Die Antipasti waren wieder einmal vorzüglich. Die beiden Kulturrecken sind vollauf zufrieden und nehmen in freudiger Erwartung weiterer Köstlichkeiten ein Schlückchen vom gekühlten, fruchtigen Sancerre, als die Elektrizität ausfällt, die Lautsprecher mitten im sommerlichen Presto der Quattro Stagioni schweigen und Giovanni in der Küche hysterisch wird. Im Restaurant nimmt man es gelassener, man hat ja die Kerzenlichter. Die sieht der Regisseur auf der Suche nach einem Telefon draußen im dunklen Schimmern, drückt sich durch die Menschenmenge zur Seitentür in den Sternetempel hinein, worauf der Durchzug das Kerzenlicht löscht und Giovanni aus der Küche treibt. Vor der Kulturmenschentisch bringt Giovannis Bein des Regisseurs Gleichgewicht zu Fall und das barocke Glas Giacomo Casanovas zu Bruch. Einbringen von straffend vergrößerndem Silikonimplantat. Absaugungen. Korrekturen ungeliebter Nasenformen. Gesichtsstraffungen. Eingriffe an prominenten Anhängseln, Nachbarinnen, Sekretärinnen, Fitness- und Unterleibstrainerinnen. Bei Herren, die faltig hängendes Gewebe, Bierkugeln und Oberschenkelfettknötchen im schamhaft verhüllenden Hosenbein nicht mehr ertragen, sich dem Fashion-Trend ergeben und auf die Tische des plastisch korrigierenden Chirurgengewerbes klettern. Der Operationsplan bestimmt das Zeitmanagement vom Oberarzt. Viel Freizeit hat er nicht mehr, aber in der verbliebenen huldigt er der Luftschifffahrt. In der Kindheit hat er den Himmel abgesucht, sobald das unverwechselbare Motorengeräusch und das sanfte Schnurren des Propellers hörbar wurden. Selbst wenn die Zigarre in nebliger Atmosphäre verschwand, suchte er das Firmament immer wieder ab. Der Zeppelin würde vielleicht einmal kehrt machen und auf der Wiese hinter dem Haus landen und er könnte in die Kabine einsteigen. In den letzten Jahren ist neben dem Hang zur Luftschifffahrt noch eine kulinarische Obsession hinzugekommen. Eigentlich müssten sich die Tafelfreuden in der Kantine der knallisch-tumpischen Altersvorsorgekassen mit einer Gewichtsvergrößerung äußern, tun es aber nicht. Im Gegenteil. In der hochgeschossen, fettreduzierten Körperlichkeit, wie der des Operateurs, würde man eher einen Puristen oder Marathonläufer vermuten und nicht einen Fressorgiasten. In einem Heißluftballon hat er zusammen mit dem Staatsschauspieler abgehoben, um über dem Stadtkern schwebend das Spektakel von oben zu verfolgen. Eine Thermik, wie im Lehrbuch beschrieben, lässt den Ballon langsam über die Innenstadt zum Marktplatz gleiten, wo oberbürgermeisterliche Rede zu ihnen heraufdringt und zwischendurch ein Beifallssturm aufbrandet. Den Baumläufer, der unten frenetisch beklatscht wird, können die Herren im Korb allerdings nicht sehen. Sie schweben gerade über des Rathauses Turm, wo das Luftgefährt während des Absinkens eine Seitenneigung annimmt. Der Oberarzt glaubt an ein nicht bemerktes Hindernis am Korb. »Ich bin doch nicht etwa an die Turmspitze geschrammt?« dreht am Fahrventil und der Ballon mit Seitenneigung gewinnt an Höhe. In solchem Moment kann es schon vorkommen, dass man die Welt um sich herum vergisst, Lautsprechergequäke nicht mehr hört und plötzliche Dunkelheit nicht bemerkt, weil das Manöver konzentriertes Handeln zur Korrektur der Seitenneigung verlangt. Erst die dumpfen Trommelschläge erreichen die Luftschiffer. Fackellichter tauchen auf. Die Bürgervereine haben mit ihrem Protestmarsch nach Tumpbach begonnen und in choreografischen Schritten den Marktplatz erreicht. Dort geschieht etwas Unglaubliches. Zum Schlag der Trommeln reiht sich das Publikum ruhig und geordnet in den Zug ein. Gebannt schauen die beiden durch ihre Camcorder in die stromlos urbane Dunkelheit, um die martialisch flackernden Fackeln als einziges Licht zu filmen. Der unbemerkt zugestiegene Baumläufer freut sich über die wiedergewonnene Höhe und die saure Nierlen mit Spätzlen.
Saure Nierlen mit Spätzle. Süddeutsch für saure Nierchen. Rezept siehe Anhang.
Im Essensträger.